ARD Sounds.
Ich glaube, wir haben gewonnen. Wir haben ihre Marine und ihre Luftwaffe ausgeschaltet. Wir haben ihre Flugabwehr ausgeschaltet. Wir haben alles ausgeschaltet. Wir können uns frei bewegen. Aus militärischer Sicht sind sie am Ende.
US-Präsident Trump hält den Iran also für besiegt. Trotzdem schickt er weitere Truppen in die Region.
Und auch die Angriffe auf den Iran gehen weiter. Heute Morgen haben Israel und die USA die Atomanlage Natanz beschossen.
Auf der anderen Seite leiden die Golfstaaten unter den Gegenangriffen des Iran. Unser Korrespondent in Katar berichtet, welche Auswirkungen die Angriffe auf sie haben.
Und auch im Libanon gibt es unvermindert Angriffe. Dort geht das israelische Militär weiter gegen die Hisbollah vor.
Und unser Korrespondent in der Region sieht nach 3 Wochen Krieg eine Zwischenbilanz, welche Folgen der Krieg bisher hatte und was jetzt passieren sollte.
Hallo, ich bin Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 21. März um 15 Uhr. Wie ihr es vom bisherigen Format Krieg und Terror gewohnt seid, bekommt ihr hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Außerdem beleuchten wir Hintergründe, bieten Analysen und fragen nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Die USA und Israel sollen heute früh die Urananreicherungsanlage in Natanz angegriffen haben, das berichten iranische Staatsmedien.
Danach hat demnach das Nationale Zentrum für Nuklearsicherheit die Umgebung nach Radioaktivität untersucht. Es seien aber keine radioaktiven Stoffe ausgetreten und für die Bevölkerung in den umliegenden Gebieten bestehe auch keine Gefahr. Mehr dazu von Andrea Bär.
Die Atomanlage Natanz liegt rund 250 Kilometer südlich von Teheran. Sie besteht aus einer oberirdischen und einer unterirdischen Anlage zur Urananreicherung. Material, das zum Bau einer Atombombe benötigt wird. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, Rafael Grossi, schrieb auf X, der Iran habe die Behörde über den Angriff informiert und keine erhöhten radioaktiven Strahlungswerte gemeldet. Mit Blick auf nukleare Sicherheit forderte Grossi, es gelte im Krieg, jedes Risiko eines Atomunfalls zu vermeiden. Auch im Juni vergangenen Jahres hatte es Luftschläge von USA und Israel auf iranische Atomanlagen gegeben. In der Anlage in Natanz hatte die IAEA Anfang März neue Schäden an Eingangsgebäuden der unterirdischen Urananreicherungsanlage bestätigt.
In den kommenden Tagen könnten die Angriffe auf den Iran noch heftiger werden. Das zumindest hat der israelische Verteidigungsminister Katz angekündigt. Von morgen an werde die Intensität der Attacken auf das, Zitat, iranische Terrorregime und seine Infrastruktur erheblich zunehmen, sagte Katz seinem Ministerium zufolge bei einer Lagebesprechung.
Das könnte im Gegenzug bedeuten, dass auch die Gegenangriffe des Iran auf die Golfstaaten zunehmen. Das war zumindest in den vergangenen 3 Wochen des Kriegs immer so. Das erklärt Ramin Sina aus Doha, der Hauptstadt von Katar.
Die Angriffe des Iran auf die Golfstaaten, die kommen immer wieder in Wellen und sie orientieren sich sehr stark daran, wie heftig die Angriffe von Israel und den USA auf den Iran sind und wie bedeutsam dann auch die Ziele sind, die getroffen werden im Iran, also beispielsweise nach den Angriffen auf Ayatollah Khamenei oder auf Larijani, also Führungspersönlichkeiten der Islamischen Republik. Das trifft die Islamische Republik und dann sind auch die Angriffe heftiger auf die Golfstaaten oder wenn die Infrastruktur, was Gasanlagen oder Gasfelder im Iran angeht, getroffen wurde, wie beispielsweise Mitte der Woche der Angriff der Israelis auf South Pars, das größte Gasfeld der Iraner, dann waren es auch heftige Vergeltungsschläge des Iran, wiederum dann in Richtung Golfstaaten, weil sie eben sagen, die sind indirekt beteiligt an diesem Krieg als Verbündete der USA, als diejenigen, die US-Militärbasen haben. Und dann werden die Angriffe auch immer wieder heftiger. Die letzten 24 Stunden waren etwas weniger heftig, aber das ist jetzt kein Indiz darauf, dass sich eine Lösung in diesem Konflikt anbahnt.
Bisher haben die Angriffe des Iran auf die Golfstaaten auch schon große Schäden angerichtet, sagt Ramin Sina.
Die Schäden sind groß für die Golfstaaten. Beispielsweise hier Katar, dieses Land lebt komplett vom Export von Erdgas. Der ganze Reichtum dieses Landes fußt auf Erdgas. Und die Erdgasexporte und die Produktion, die wurden jetzt erstmal ausgesetzt. Es gab Mitte der Woche aus dem Iran Angriffe auf Ras Laffan. Das ist die größte Produktionsstätte für Flüssiggas hier in Katar. Und die Schäden sollen laut katarischem Energieunternehmen so stark gewesen sein, dass es Jahre dauern könnte, diese Produktionsstätte wieder vollständig zu reparieren. Also Katar hat schon angekündigt, es kann einige der Verträge nicht einhalten, was den Export von Erdgas angeht. Und das ist durchaus ein heftiger Schaden für Katar. Das wird viel kosten. Auch Saudi-Arabien, auch Kuwait, auch die Vereinigten Arabischen Emiraten haben erhebliche Schäden. Es ist aber immer noch nicht der Punkt, an dem ich sagen würde, es ist die maximale Eskalationsstufe erreicht, sondern es könnte noch heftiger kommen. Auf beiden Seiten, und der Iran hat auch gesagt, wir haben immer noch viele Raketen, wir haben immer noch viele Drohnen, wir haben nur einen Bruchteil bisher abgeschickt, und wenn es weitere Angriffe auf Infrastruktur im Iran geht, was den Energiesektor angeht, dann werden wir auch unsere Angriffe in Richtung Golfstaaten intensivieren. Also das Interesse hier am Golf bleibt, dass man eine Lösung findet für diesen Konflikt.
Und das wäre gerade für die Golfstaaten wichtig, die sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als sichere Länder mit Wohlstand, glitzernden Hochhäusern und großen Sportevents aufgebaut haben. In Katar zum Beispiel hat ja die Fußball-WM 2022 stattgefunden. Der Krieg könnte sich aus Sicht von Ramin Sina aber auf das Image der verschiedenen Länder am Golf unterschiedlich auswirken.
Gut, Katar ist außenpolitisch sicherlich in einer Position, da hat man sich versucht reinzubringen, dass man zum einen wahrgenommen wird als Land, das gerne vermittelt, und als Land, in dem viele Sportevents stattfinden. Da wurde jetzt beispielsweise Finalissima abgesagt, also ein bedeutsames Spiel zwischen Argentinien im Fußball und Spanien. Ob das jetzt mittelfristig irgendwelche Auswirkungen haben könnte auf dieses Image, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, heftiger ist es für Dubai, für die Vereinigten Arabischen Emirate, wo sehr, sehr viele Experts hingezogen sind und wo sehr viele Influencer gelebt haben und die ja auch immer in die Kamera gesagt haben, wir leben in Dubai, es ist so sicher hier, und dieses Bild, eine Oase der Stabilität, eine Oase der Sicherheit zu sein, dieses Image hat sicherlich einen Kratzer bekommen, vor allem in Dubai. Und da sind sehr viele Experts natürlich in der aktuellen Krisensituation ausgeflogen. Auch die Immobilienpreise sind 10-15% schon runtergegangen. Auch da bin ich aber vorsichtig zu sagen, das hat jetzt mittelfristig auf jeden Fall ganz große Auswirkungen. Und die Vereinigten Arabischen Emirate könnten ihr Image nicht wieder, dass das nicht zurückgedreht werden kann. Aber solange natürlich die Islamische Republik in so einem Krieg steht mit den USA, mit Israel, das nicht mittelfristig, langfristig geklärt ist, bleibt immer diese Gefahr. Und das ist jetzt zum ersten Mal deutlich geworden für die gesamte Welt. Und das ist auf jeden Fall ein erheblicher Kratzer für das Image der Golfstaaten.
Seit Beginn des Krieges ist ja nicht ganz klar, was die Vereinigten Staaten und Israel mit dem Angriff auf den Iran genau erreichen wollen. Und das heißt auch, dass völlig unklar ist, wann er beendet werden kann. Offenbar sind gerade amerikanische Truppen auf dem Weg in die Region, was für einige Experten ein Zeichen dafür ist, dass die USA den Krieg möglicherweise am Boden weiterführen. Aber gestern Abend hat Donald Trump dann doch wieder was gesagt, das in eine ganz andere Richtung deutet.
Ja, ganz genau. Demnach denkt er darüber nach, die Angriffe auf den Iran zurückzufahren. Seiner Meinung nach haben die USA die eigenen Ziele in diesem Krieg so gut wie erreicht. Und für alles Weitere, wie zum Beispiel den Schutz der Straße von Hormuz, da sieht er sich und die Vereinigten Staaten nicht zuständig. Das berichtet unser Korrespondent in Washington, Carsten Kühntop.
Wir stehen kurz davor, unsere Ziele zu erreichen und erwägen nun, unsere umfangreichen militärischen Bemühungen zurückzufahren. So Donald Trump in einem Post bei Truth Social. Kurz zuvor hatte der Präsident zu Reportern gesagt, die USA und Israel hätten einen Sieg errungen. Er sprach kurz vor dem Abflug nach Florida ins Wochenende mit dem wartenden Hubschrauber im Hintergrund. Ich glaube, wir haben gewonnen. Wir haben ihre Marine und ihre Luftwaffe ausgeschaltet. Wir haben ihre Flugabwehr ausgeschaltet. Wir haben alles ausgeschaltet. Wir können uns frei bewegen. Aus militärischer Sicht sind sie am Ende. Gleichzeitig aber hat die US-Armee, Medienberichten zufolge, eine weitere Verstärkung an den Persischen Golf beordert. Dabei handelt es sich um 3 amphibische Angriffsschiffe und rund 2500 Marines. Marines sind so etwas wie Elitesoldaten und vielfältig einsetzbar. Aus ihrer Entsendung allein lässt sich nicht schließen, was genau Trump vorhat. Unter Berufung auf seine Quellen berichtet Barak Ravid vom Magazin Axios jedoch, das Weiße Haus erwäge ernsthaft einen Einsatz von Bodentruppen.
What the Trump administration wants to do
Was die Trump-Administration will, sind zwei Dinge. Erstens eine Besetzung der Insel Kharg, um die Kontrolle über das iranische Öl zu übernehmen. Ohne diese Insel können die Iraner nichts ausführen. Und zweitens die Insel als Druckmittel in künftigen Verhandlungen mit dem Iran einzusetzen. Verhandlungen über die Straße von Hormuz und über die Beziehungen zwischen dem Iran, der Region und der Welt. Erneut beschwerte sich Trump gestern über die NATO-Verbündeten. Sie seien Feiglinge und hätten nicht den Mut, in der Straße von Hormuz einzugreifen. Es wäre schön, wenn die Länder, die die Meerenge nutzen, China bekommt 90% seiner Energie auf diesem Weg, Japan 95%. Es wäre schön, wenn sich diese Länder engagieren würden. Doch 90 Minuten, nachdem er mehr Unterstützung verlangt hatte, schien Trump seine Haltung wieder zu ändern. Auf Truth Social schrieb er da, die USA sehen sich nicht in der Hauptverantwortung, die Straße von Hormuz zu schützen. Lediglich auf Anfrage würden sie anderen dabei zu Hilfe kommen. Unterdessen haben die USA Sanktionen gegen den Kriegsgegner Iran vorübergehend gelockert. Das Land darf jetzt das Erdöl verkaufen, das sich bereits im Transit befindet auf Schiffen. Die US-Regierung erhofft sich davon eine Entspannung auf den Märkten. Dem Sender Fox Business hatte Finanzminister Scott Bessent vorgestern gesagt, mit dieser Maßnahme schade man dem Iran letztlich. Im Grunde genommen werden wir die iranischen Ölfässer gegen die Iraner einsetzen, um den Preis in den nächsten 10 bis 14 Tagen niedrig zu halten, während wir diese Militäraktion fortsetzen. Laut Bessent handelt es sich um 140 Millionen Fass. Das ist knapp der weltweite Bedarf für 1,5 Tage. Vermutlich hätte der Iran dieses Erdöl auch so verkauft, denn sein wichtigster Kunde ist China. Und Tanker auf dem Weg dorthin dürfen die Straße von Hormuz passieren. Allerdings können nun auch Kunden im Westen iranisches Öl kaufen. Der Iran erklärte hingegen, derzeit habe man keine Vorräte auf See.
Und offenbar ist der Iran bereit, japanische Schiffe durch die Straße von Hormuz fahren zu lassen. So hat es der iranische Außenminister Araghchi in einem Interview mit der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo News gesagt. Gleichzeitig hat er bestritten, dass die Straße von Hormuz gesperrt sei. Lediglich Länder, die den Iran angreifen, müssten mit Einschränkungen bei der Durchfahrt rechnen, so Araghchi.
Der Krieg gegen den Iran hat ja aber nicht nur wirtschaftliche Folgen durch die Sperrung der Straße von Hormuz und die Ausweitung der Angriffe des Iran auf die Golfstaaten. Israel kämpft ja gleichzeitig auch noch gegen die Hisbollah im Libanon.
Das israelische Militär spricht von Einsätzen gegen die Hisbollah im Süden des Libanon. Truppen hätten heute einen gezielten Bodeneinsatz ausgeführt. Es sei zu Gefechten gekommen. Außerdem sollen israelische Kampfjets eingesetzt worden sein. Aus dem Studio Kairo berichtet Sabina Mattei.
Im Südlibanon starben mehrere Mitglieder der pro-iranischen Miliz nach israelischen Angaben bei Angriffen aus der Luft und bei Schusswechseln am Boden. Die Hisbollah hatte Anfang des Monats den Beschuss Israels wieder aufgenommen. Seither wurden im Libanon mehr als 1000 Menschen, davon über 100 Kinder, bei israelischen Angriffen getötet. Weit über 1 Million Menschen sind mittlerweile als Vertriebene registriert, vor allem solche aus dem Süden des Landes.
Zum Schluss dieser Folge wollen wir eine kurze Zwischenbilanz ziehen. Heute vor 3 Wochen hat dieser Krieg angefangen. Da haben die USA und Israel gemeinsam die ersten Ziele im Iran beschossen. Und inzwischen wirkt er sich auf die komplette Region und die Menschen in vielen verschiedenen Ländern aus. Dazu auf die Energieversorgung der Welt und damit die Preise auch in komplett unbeteiligten Ländern.
All das ist für unseren Korrespondenten in der Region Benjamin Weber Grund genug, den Krieg für einen Fehler zu halten. Er fordert deshalb in seinem Kommentar, dass er endlich aufhören muss.
Allein im Iran sind mehr als 1400 Menschen gestorben. Auch wenn viele hochrangige Regimevertreter in Teheran umgebracht worden sind, ist das Regime nach wie vor fest an der Macht. Dafür steigen weltweit die Energiepreise. Die Koalition aus den USA und Israel hat zwar die militärische Übermacht, ganz offensichtlich aber keinen Plan. All das war abzusehen. Es mag frustrierend erscheinen, doch es ist wichtig, nochmal darauf hinzuweisen. Zum Beispiel das iranische Regime selbst hat gedroht. Sollten wir angegriffen werden, dann schließen wir die Straße von Hormuz. Durch die Meerenge am Persischen Golf fließt in Friedenszeiten 1/5 des weltweiten Öls. Dort kann man mit sehr geringem Aufwand Schiffe abschießen oder wirkungsvoll damit drohen. Kurz vor Kriegsbeginn hat der Iran in einem Marinemanöver die Sperrung sogar geübt. Wer gedacht hat, das sei bloße Propaganda, ohne echte Konsequenzen, hat nichts verstanden. Jetzt ist die Blockade der Straße von Hormus Realität. Die USA schaffen es nicht, sie mit militärischen Mitteln aufzulösen. Und eine internationale Koalition, die die Schifffahrt absichern soll, bekommen sie auch nicht auf die Beine gestellt. Wobei sich sowieso die Frage stellt, ob die Idee überhaupt tragbar gewesen wäre. Deswegen lockern die USA jetzt Sanktionen gegen iranisches Öl. Man muss es sich vor Augen führen, der von den USA angegriffene Iran soll jetzt mitten im Krieg sein Öl einfacher verkaufen können, damit mehr Öl auf dem Weltmarkt vorhanden ist, mit dem Ziel, den Ölpreis zu senken. Was für ein absurder Ausdruck der Hilflosigkeit. Auch die iranischen Angriffe auf die Golfstaaten waren abzusehen. Den mit den USA verbündeten Staaten in der Region hatte Teheran vor dem Krieg mitgeteilt, dass man sie im Kriegsfall für legitime Ziele hält, weil sie den USA erlauben, auf ihrem jeweiligen Staatsgebiet Militärstützpunkte zu unterhalten. Jetzt schießt der Iran regelmäßig Raketen und Drohnen. Nach dem israelischen Angriff auf das weltgrößte, in Teilen vom Iran ausgebeutete Gasfeld South Pars im Persischen Golf, hat der Iran die weltgrößte Anlage für LNG-Flüssiggas in Katar mit Raketen beschossen. Sie ist schwer beschädigt. Das ist eine gefährliche Eskalation, die gestoppt werden muss, bevor sie weiter um sich greift. Zurück in den Iran. Dort sind in dieser Woche wieder hochrangige Regimevertreter gezielt getötet worden. Etwa Gholam Reza Soleimani, Chef der gefürchteten paramilitärischen Basij-Miliz. Und der Generalsekretär des Sicherheitsrats Ali Larijani. Beide haben Blut an ihren Händen. Beide sind mehr oder weniger direkt verantwortlich für die brutalen Niederschlagungen von Protesten der vergangenen Jahre. Gerade im Fall von Larijani aber ist auch ein Pragmatiker der Macht getötet worden. Jemand, der bereits mit dem Erzfeind USA verhandelt hat. Und mit dem man Gespräche über einen schnellen Frieden hätte führen können. Ob die weitaus ideologisiertere Revolutionsgarde, die das Machtvakuum jetzt zu füllen scheint, überhaupt verhandeln will, ist offen. Nicht falsch verstehen, dem iranischen Regime darf man selbstverständlich keinerlei Sympathie entgegenbringen. Im Gegenteil, es muss weg. Die Islamische Republik Iran ist gescheitert. Sie hat in den 47 Jahren ihrer Existenz einen Unterdrückungsstaat aufgebaut. Zehntausende sind in den Gefängnissen verschwunden, gefoltert und getötet worden. Doch wer heute noch glaubt, dass es in diesem Krieg um die Befreiung der unterdrückten Zivilbevölkerung im Iran ginge, ist hoffnungslos naiv. Die USA und Israel behaupten das zwar und setzen öffentlich auf Massenproteste, doch wie die Washington Post berichtet, macht man sich auch in Israel keine Illusionen. Es sei klar, dass die Menschen im Iran abgeschlachtet würden, wenn sie wieder auf die Straße gingen. Was für eine Doppelmoral. Was folgt aus all dem? Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass das iranische Regime kurz vor einem Sturz stünde. Der Druck nach innen nimmt im Gegenteil weiter zu. Täglich werden Menschen verhaftet, auch Hinrichtungen werden gemeldet. Furchtbar für die Menschen im Iran. Und für das Regime liegt eine andere Schlussfolgerung nahe. Um Angriffskriege wie diesen in Zukunft zu vermeiden, wäre es logisch, jetzt erst recht auf die Atombombe zu setzen. Dieser Krieg ist ein Fehler und er macht die Welt unsicherer. Er muss sofort aufhören.
Soweit der Kommentar von Benjamin Weber. Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.